Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr hier gekommen seid. So viele Leute, ist echt super. Ich wollte einfach ein bisschen erzählen über das langfristige Investieren und was für Chancen es gibt. Ich habe mir jetzt in den letzten Monaten verschiedene Aktien noch zugelegt und aufgestockt. Was ich total interessant finde, ist diese EST Lauda. Die gehört zu den großen Verlierern im S&P 500. Die hat sich halbiert im letzten Jahr. Das sieht man hier die Jahresperformance von minus 50%. Und das ist ein etablierter, der zweitgrößte Kosmetikhersteller aus New York, und L'Oreal ist die Nummer eins. Die ganzen Luxusanbieter, die leiden zurzeit, weil die Konjunktur sich abgekühlt hat und weil es in China nicht so toll läuft. Und auch in Europa ist das Geld nicht mehr so locker. Die Leute leiden unter der Inflation und haben auch Sorge vor der Konjunktur. Insofern sparen auch viele irgendwo oder müssen sogar sparen. Dann sind ja auch etliche auch betroffen vielleicht von Personalabbauprogrammen, die es zunehmend gegeben hat. Aber ich denke, langfristig erholen sich so große Konzerne, auch so Weltmarktführer, die man da immer wieder findet und die immer wieder in so Krisen reinkommen. Ich finde, das sind immer gigantische Chancen, wenn man jetzt diese Zollkrise sich anschaut und wenn man sich überlegt, dass wir einen wachsenden Wohlstand trotzdem haben, zum Beispiel diese ganzen Frontiermärkte, Indien 1,4 Milliarden Menschen, China 1,4 Milliarden Menschen, und die wollen alle irgendwo doch auch den westlichen Lebensstil führen. Die wollen ein Apple-Phone haben, ein iPhone, die wollen Coca-Cola trinken und McDonald's essen und Starbucks Kaffee haben, und insofern ist das, glaube ich, eine Riesenchance, wenn man sich das langfristig anschaut. Die ganzen Trends, diese Megatrends, die alternde Gesellschaft, und also ich finde, man findet da überall total die gigantischen Chancen, gerade bei denen Wachstumsfirmen, die jetzt auch stark gelitten haben. Man kann sich zum Beispiel auch so Ölfirmen anschauen, wenn man sich anschaut, dass das Barrel ist eingebrochen auf $60. Und da haben auch die großen Ölfirmen jetzt zu kämpfen. Aber das verläuft ja alles irgendwo wieder in Zyklen. Und irgendwann kommt der Aufschwung und dann steht das Öl dann nicht mehr bei 60, sondern deutlich höher. Und dann wird auch wieder mehr Geld verdient bei einer Exxon, bei einer Chevron, bei einer Total, oder wir haben BP und Shell in Europa. Also das ist irgendwie diese Zyklen, wenn man die nutzt, ich glaube, dann hat man deutlich mehr Chancen, was den Kurs dann angeht. Wenn der sich erholt, erholt er sich relativ schnell. Was habe ich mir denn noch angeschaut? Boeing habe ich mir gekauft, der größte Flugzeughersteller der Welt. Ist auch ein Oligopol zusammen mit Airbus, und wenn man sich die Trends in der Luftfahrtbranche anschaut, wächst auch die Industrie, und da gibt's im Grunde nur die zwei Großen und sonst gar keinen Wettbewerber. Insofern denke ich, dass diese große Krise, die wir gesehen haben bei Boeing, wird auch irgendwann erledigt sein, und dann wird man denken, Mensch, warum habe ich die Chance nicht genutzt? Natürlich wissen wir nicht alles und ich mache auch Fehler und ich kann jetzt keine konkrete Kaufempfehlung aussprechen, aber ich würde mal sagen, sowas kann man sich anschauen, und wenn man breit streut, kann ich mir nicht ausmalen, warum das langfristig in 10, 20, 30 Jahren sich nicht erholen sollte. Das finde ich immer tolle Chancen. Und das Problem, was wir alle haben, ist, dass wir, ich glaube, die Leute, die Anleger, die mögen immer Aktien kaufen, die gerade auf dem All-Time-High sind und die total super laufen, wo die Gewinne auf dem Rekord sind. Und ich glaube, dann zahlt man auch oft einen hohen Preis, und da ist das Risiko viel größer, als wenn sich so eine tolle Aktie gerade halbiert hat. Und so ist mir auch der Einstieg gelungen bei Netflix. Damals ist die Aktie eingebrochen um 70%, weil die ihr Geschäftsmodell umgestellt hatten, und das war eine Riesenchance. Und jetzt stehe ich bei denen 15.000% höher mit dieser Buy-and-Hold-Strategie. Also das sind immer, also da bieten sich tolle Chancen. Man kann dann die gleiche Liste durchgehen im Nasdaq 100, und Das sieht man dann genauso hier zum Beispiel jetzt im S&P 500. Die Netflix hat sich jetzt fantastisch entwickelt, auf über 1000 Dollar angestiegen und hat sogar einen Stock-Split gehabt. Also ja, das ist der Wahnsinn, was für Wachstumsfirmen, gerade auch im Tech-Bereich, es da gibt. Und die haben jetzt auch viele gelitten durch diese Zollkonflikte und dann noch durch Kartellermittlungen. Alphabet ist eingebrochen, die habe ich auch. Eine Meta hat gelitten, weil auch verschiedene Konzerne aus China weniger Werbung schalten auf Instagram und Facebook. Denn die können ihre Billigprodukte jetzt nicht mehr so gut verkaufen wie diese Temu und Shein und wie sie alle heißen. Also auch da bieten sich Chancen bei diesen großen Tech-Werten. Zum Beispiel nochmal Alphabet, Apple, die könnte man sich auch nochmal anschauen. Ich glaube, also die Zollkrise hat auch schöne Chancen geboten. Dann habe ich genutzt eine andere Krise, die Pandemie. Das war auch eine super Sache. Da habe ich den Kreuzfahrtschiffhersteller gekauft, die Carnival und Airlines, die United Airlines und Southwest. Das waren auch feine Chancen. Also und dann ist die Kunst einfach zu kaufen und einfach nie mehr die Papiere herzugeben, um langfristig von der Erholung dann zu profitieren und vom Zinseszins. Denn wenn ich ständig handle, da gibt es ja Studien zu, lohnt sich das nicht. Nach Abzug der ganzen Gebühren und Steuern ist einer, der langfristig anlegt, viel besser aufgestellt als das ganze Trading, weil die perfekten Zeitpunkte erwischt man nicht. Und man profitiert so viel besser, also mit Geduld, vom Zinseszinseffekt. Ja, also die haben jetzt auch eine Krise gehabt, Southwest Airlines. Und da ist ein Hedgefonds eingestiegen und der macht Druck, dass die ihre Strategie ändern. Das war eine Billig-Airline, die verlangen jetzt mehr Gebühren für die Kofferaufgabe, was früher kostenlos war, und auch für Sitzplatzreservierung. Vielleicht nach so einem Absturz, wie man sieht, hat 30% verloren, die Southwest-Aktie. Ist auch eine tolle Chance, finde ich. Die ist fokussiert auf den inländischen Flugverkehr in USA. Da habe ich mir auch eine Position aufgebaut. Und so mache ich das und bleib dann eigentlich immer in der Aktie dann investiert. Das ist mein Ziel. Ja, und im Grunde bieten sich ja jeden Monat neue Chancen. Und das ist schon faszinierend, wenn ich mir das immer wieder anschaue. Ansonsten wollte ich auch Fragen beantworten vom Publikum. Haben wir denn irgendeine Frage zum Buy-and-Hold-Investing, zu den Chancen, die wir haben langfristig? Ja?
Also es ist keine Frage, es ist eine Anmerkung. Ja. Eben, ne? Und zwar seit 30 Jahren mache ich das schon, Buy-and-Hold. Das ist unter anderem ein Bein, womit ich mein Geld mache. Buy-and-Hold im Rahmen von Dividendenaktien. So. Dividenden sind natürlich eine super Sache, die mehrmals im Jahr, zumindest bei amerikanischen Aktien oder bei internationalen Aktien ausgeschüttet werden. Ist ein ideales Zusatzeinkommen, der dir das Leben erleichtert und du auch wirklich drauf aufbauen kannst, nicht nur von deinem eigenen Gehalt leben zu müssen. Eine super Sache und kann ich euch eben nur weiterempfehlen, insbesondere bei Aktien, die nachhaltig sind, also wie jetzt zum Beispiel Johnson & Johnson, Procter & Gamble, also solche Klamotten halt eben. Ne? Das ist McDonald's, geht auch nicht so schnell kaputt. Eine Microsoft ist auch ein idealer Tech-Wert. Man redet momentan von Tech-Werten, die auch ausgedient haben. Ist meines Erachtens nicht unbedingt der Fall. Ich habe jetzt meine Amazon rausgehauen. Okay, da ist jetzt momentan, denke ich, in der nächsten Zeit nicht so viel zu erwarten. Aber eine Microsoft ist bei diesem hohen Niveau, denke ich, immer noch ein Investment wert, mit einer kleinen Position hier einzusteigen. Also ist keine Empfehlung, sondern ich übernehme auch keine Verantwortung. Aber auch hier werden gute Dividenden ausgeschüttet. Ja, und das ist, damit kann man wirklich gut fahren.
Ja, genau. Der Vorteil von den Dividendenaktien ist auch, man hat dadurch einen guten Filter. Das sind nämlich Unternehmen, die Geld übrig haben, Geld verdienen. Und die planbar sind, stabil sind und gerade so Dividendenaristokraten, die es seit 25 Jahren erhöht haben oder sogar Könige, sind natürlich noch stabiler und noch besser. Die haben gute planbare Geschäfte und wenn man sich mal das Depot von Warren Buffett anschaut und dann sieht man, dass er schwerpunktmäßig im Grunde zu 80-90% fast nur Dividendenaktien hat. Das ist ein guter Punkt. Das sind konservativ oft geführte gigantische Konzerne mit überschüssigem Cashflow. Absolut, ja, danke für den Hinweis.
Ja, Tim, man sagt ja immer bekanntlich, aus Fehlern lernt man. Was war denn dein größter Fehler?
Ja, ich habe zum Beispiel, der größte Fehler ist jetzt gar nicht so einfach auf die Stelle, aber ich habe zum Beispiel Weight Watchers gekauft und dann kam die Abnehmspritze und die sind jetzt pleite gegangen. Also das war ein Komplettverlust. Ja. Also das gehört dazu, dass man Fehler macht und da habe ich auch zahlreiche gemacht. Und ja, also da muss man mit leben, wenn man streut und man hat halt dann diese Überflieger. Bei mir sind das CDS Event Team und die Netflix, die haben jeweils 15.000% verdient. Und dann kann ich mal so einen Verlust abschreiben und sagen, okay, ist passiert. Ich hatte noch die Metro, die ist jetzt übernommen worden von einem Milliardär, ich glaube aus Tschechien oder so.
Ja. Also die Abnehmspritze kam ja auf den Markt. Und dann hätte man ja noch reagieren können. Man muss ja nicht bis zum Ende von so einer Firma warten. Gibt es da eine Strategie, die du verfolgst? Oder hältst du da immer eisern dran fest, bis nichts mehr übrig ist im schlimmsten Fall?
Ja, also ja, genau. Also man hätte das vorher verkaufen können. Die sind aber eingestiegen in diesen Telemedizinmarkt. Okay. Und die haben es halt versucht, viele Firmen versuchen es dann halt doch noch. Und das war dann wieder eine Chance, dann ging das wieder hoch. Es ist schwierig zu sagen, aber schau mal, Infineon war ein Penny-Stock, ist heute im DAX, ein Milliardenkonzern. Wir hatten, Tesla hat mehrmals mit der Konkurrenz gekämpft, Apple stand vorm Aus. Das ist schwierig dann zu sagen, Mensch, spitz auf Knopf steht's hin und wieder auch bei erfolgreichen Konzernen und manchmal klappt's, manchmal nicht. Also ich schreibe das dann ab und es passiert einfach, wir wissen das oft gar nicht genau, ja. Es könnte auch sein, dass da ein Investor kommt und übernimmt die und sagt, wir machen da ein neues Konzept draus.
Gerne. Hallo Tim, schön, Hallo. Dich hier zu sehen. Servus. Was müsste dann wirklich passieren, dass du jetzt eine Aktie verkaufst oder Aktien verkaufst? Gibt es da irgendwie 1, 2, 3 triftige Gründe, dass du wirklich mal was verkaufen würdest?
Das mag ich eigentlich gar nicht tun wegen dem Zinseszins und der Rendite. Wo soll ich das Geld dann hin tun? Ich habe ein relativ sparsames Leben. Ich brauche es jetzt nicht für meinen Alltag. Dann zahle ich ungern ans Finanzamt. Aber ja, vielleicht, wenn ich eine größere Wohnung brauche oder so. Aber in der Regel versuche ich das alles zu vermeiden. Ja, ich mache ja Buy and Hold und dann, das würde dann irgendwie doch im Weg stehen, die ganze Strategie. Und wenn man sich mal anschaut, Warren Buffett ist in den 60er Jahren, glaube ich, eingestiegen bei American Express. Und er hat es ja einmal verkauft gehabt und das hat er total bereut. Und dann ist er gleich wieder zurück rein. Und die hat er jetzt heute noch, Coca-Cola, schon Ewigkeiten dabei ist er. Und ich habe das von dem gelernt, dass der Hebel, der kommt erst später, nach 20, 30 Jahren explodiert so eine Position. Und er hält dann Moody's schon viele Jahrzehnte und Coca-Cola und also viele Aktien. Ist einfach wichtig, dass man die durchhält und nicht vorher aussteigt. Weil die verbessern die Konzerne, die machen Übernahmen, die kriegen noch neue Marktanteile, die gehen in neue Länder, fügen neue Geschäftszweige hinzu, machen Aktienrückkäufe, schütten Dividenden aus. Insofern wird es immer wertvoller mit der Zeit, wenn sie keinen gigantischen Fehler machen.
Kurze Frage noch an dich. Du hast ja jetzt wirklich Einzelaktien. Meine Frage ist, hast du auch ETFs, die Dividenden auszahlen oder setzt du auf die hohe Performance von vielleicht dieser einen Aktie?
Ich habe auch ETFs, ich habe den S&P 500, der schüttet auch ein bisschen aus, aber ich habe jetzt keinen speziellen Dividenden-ETF, einfach das Standardprodukt, ich glaube, das ist das Beste, ist fast kostenfrei, 0,03%, Kosten pro, wenn du überlegst, das sind $3 pro 10.000 Dollar investierten Geld, in Deutschland sind die Gebühren noch ein bisschen teurer, aber das geht in die Richtung auch, niedrige Gebühren. Und das bei den Standardprodukten fährt man da am besten, weil die Kosten sehr extrem gering sind. Ja, wenn du Spezialprodukte aussuchst, kostet das oft mehr, was das Management angeht von diesen Fonds und ETFs.
Ich bin bei Puma eingestiegen und hoffe, es war kein Fehler. Wie ist denn deine Einschätzung zu der Aktie Puma?
Ja, die ist bitter eingebrochen und ist vielleicht eine Riesenchance. Ist, ich glaube, der drittgrößte Sportartikelhersteller neben Nike und Adidas. Und die haben auch alle zu kämpfen, weil die Verbraucherstimmung schlecht ist und die haben Absatzprobleme und die haben es besonders schwer. Aber der Kurs ist schon ziemlich niedrig und da gab es ja auch Managementwechsel mehrmals. Und vielleicht ist das eine Chance. Auf jeden Fall würde ich mir sowas als Value-Anleger auch anschaue, eine Krise ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man Geduld hat. Und in der Vergangenheit haben die sich alle wieder erholt, diese großen Sportartikelkonzerne. Vielleicht passiert das auch bei Nike, die ich habe. Ich habe noch eine Adidas. Man kann auch streuen. Man kann sagen, Mensch, ich nehme die Puma. Und wenn es bei denen nicht so gut läuft, habe ich vielleicht noch eine andere, vielleicht eine Adidas mit oder eine Nike oder eine On aus der Schweiz. Dass man nicht nur auf eins setzt aus der Branche, vielleicht auf zwei oder sogar drei. Ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Oder in einem anderen Bereich, und sagt dann Lululemon, auch im angrenzenden Bereich. Ich glaube, streuen ist ganz sinnvoll, aber so eine Chance sehe ich da auch, dass vielleicht eine Puma sich wieder erholt. Warum eigentlich nicht?
Hallo Tim, was mich interessieren würde, willst du irgendwann von deinem Depot leben? Das heißt, Entnahmeplan geplant, und würdest du deine Strategie dann ändern, zum Beispiel einen ETF reintun und dann einfach jeden Monat auszahlen lassen?
Ja, ich habe ja ein paar ETFs, und wenn ich dann 70 bin, ist geplant, dass ich dann so 1 oder 2% entnehme von meinem Retirement-Depot. Die haben ja so Spezialdepots in den USA, und du musst dann in der Rente kleine Entnahmen machen. Das dann nachgelagert, findet in Amerika eine Besteuerung dann statt von diesen speziellen Aktiendepots für die Rente. Die heißen 401k und IRA, SAP IRA, da gibt es so verschiedene Modelle. Ich habe da 2 Rentendepots, und da werde ich dann einen Namen machen. Aber sonst bleibt alles so stehen, ist geplant, einfach zu behalten, zu vererben oder für einen guten Zweck zu spenden am Ende. Ja, das ist momentan der Plan. Ja.
Ich habe mal eine andere Frage, und zwar, du hattest gesagt, du hast dich mit ein paar Aktien noch eingedeckt, zum Beispiel Southwest. Ich habe letztens Palantir nachgekauft. Und jetzt haben die Aktien ja alle gemeinsam, dass die noch ziemlich überbewertet sind. Southwest hat 25er KGV, Palantir gar 400. Das verschafft mir so ein bisschen Bauchschmerzen, obwohl ich daran glaube eigentlich, dass sie gut laufen wird, zum Beispiel jetzt Palantir. Wie gehst du damit um, mit solchen KGVs? Das ist ja echt brutal eigentlich.
Ja gut, Southwest, das liegt daran, dass die halt kaum Geld verdienen. Dadurch ist das dann halt, weil die in der Krise sind, hast du ein hohes KGV. Du könntest dir jetzt noch anschauen, andere Kennziffern, zum Beispiel, wie viel Umsatz machen die? Und dann relativiert sich das. Das ist halt, die Basis ist halt jetzt in der Krise. Die haben ein Geschäftsmodell, was nicht so gut funktioniert. Aber wenn die da den Turnaround hinkriegen, dann schrumpft das KGV und wird dann wieder ganz normal und attraktiv. Und momentan ist halt auch die Verbraucherstimmung nicht so toll, und die Leute canceln auch Reisen und sparen an, was weiß ich, allen möglichen Ecken und Enden. Aber das wird sich wieder normalisieren, denke ich. Das ist ein außergewöhnlich hohes. Bei Palantir ist halt ein Wachstumswert. Also das würde ich mich auch persönlich ein bisschen zurückschrecken. Wobei, der hat super geliefert. Das ist ja ein erfolgreiches Startup.
Gerade unter Trump ist die jetzt super gut gelaufen, auch seit Trump Präsident ist. Von daher ist das Momentum eigentlich schon gut bei der. Aber ich habe halt Bauchschmerzen wegen dieser Werte, ne?
Ja, das ist halt auch so ein Trendthema, diese Datenauswertung, diese KI und was der da alles verkauft an CIA. Und also mir wäre die Bewertung persönlich ein bisschen zu hoch bei Palantir, aber ich habe die auch falsch eingeschätzt, war ein großer Fehler, hätte ich auch dabei sein sollen von Anbeginn, aber das weiß man auch alles gar nicht so genau. Aber ist ein toller Wachstumswert, verdient sehr viel Geld, und mal schauen, was draus wird, keine Ahnung.
Ich hätte jetzt erstmal eine Frage, und zwar, hast du ein Unternehmen und hältst du die Aktien da drin, oder bist du der klassische Privatanleger?
Was meinst du ein Unternehmen jetzt?
Weil ich meine, du hast ja eine eigene Webseite, Tim Media Schäfer.
Ja.
Oder Tim Schäfer Media, so.
Ja.
Und das ist keine GmbH oder sonst was, sondern normales Einzelunternehmen.
Richtig, ja. Das ist einfach so meine Webseite, ja. Als Selbstständiger, als freier Journalist, ja.
Und dann noch eine Frage. Unter der Trump-Administration ist es ja aktuell so ein bisschen schwierig. Hast du eigentlich eine amerikanische Staatsbürgerschaft, oder bist du Deutscher und hast keinerlei Bedenken, gegebenenfalls ausgewiesen zu werden? Wer weiß, was da so kommt?
Ja, ich habe eine Green Card. Ich war lange Zeit mit einem Visa dort, mit einem Journalistenvisa. Und das machen die relativ easy. Das ist sehr großzügig in den USA. Und du kannst dann 4, 5 Jahre immer mit dem Visum bleiben, musst dann ein neues beantragen, aber das geht ganz einfach. Und die sind da sehr großzügig und unkompliziert gegenüber Journalisten aus Europa. Ja, also das ging ganz wunderbar die ganze Zeit.
Alles klar, danke.
Okay. Ja.
Moin.
Hi.
Was hältst du denn von so Aktien aus dem Rohstoffsektor, wie also die Standardwerte Rio Tinto, BHP, Vale oder so?
Ja, Oh, die kann man sich natürlich auch anschauen. Das sind so, ja, was du genannt hast, Giganten. Aber die ganze Branche ist auch schwierig. Du hast halt hohe Personalkosten, teure Kosten, was so Umweltauflagen angeht. Und du musst ständig das wieder auffüllen. Das ist kein einfaches Business. Du brauchst auch extreme Maschinen, Parks und du hast hohe Kosten, hohes Risiko. Ich weiß nicht, also ich habe ein paar Minenaktien, kann man machen, kann man reinmischen. Aber die langfristige Rendite, ich weiß jetzt nicht, ob die so außergewöhnlich ist im Rohstoffsektor. Also es sind günstig bewertet werden, die zahlen eine Dividende, sind schon extrem etabliert. Die australisch-britischen Großen kann man kaufen, ja, aber ob man jetzt so eine außergewöhnliche Rendite damit macht, keine Ahnung.
Hallo Tim, ich habe eine Frage zu den europäischen Autoherstellern. Was hältst du von Volkswagen, Stellantis und so weiter? Die sind ja sehr günstig bewertet im Moment noch und gehen durch eine Krise.
Ja, ich finde das auch interessant. Total interessant. Das sind ja auch tolle Value-Aktien. Aber wenn man sich so den Langfristchart anschaut, ist es irgendwie schwierig, gell, da eine Rendite zu sehen seit Jahrzehnten. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber sie sind etabliert, das sind Riesenmarken, die haben ein gigantisches Portfolio, so eine VW und so. Aber das ist so umkämpft und wir haben hohe Kosten. Ich kann es nicht beurteilen.
Wenn es jetzt zu einem Crash kommt, wie kann man sich denn vorstellen, dass ein Tim Schäfer investiert? Holt er dann quasi eine Liste raus und geht dann Punkt für Punkt durch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also bei mir ist es so, dass...
Wenn ja, was ist auf der Liste drauf?
Ja. Ja, ich kaufe dann einfach weiter. Also ich mache ja dieses Drip-Investing. Alle Dividenden gehen zurück in den gleichen Wert. Und dann kriege ich meine Dividende vom Bank of America und das findet automatisch im Hintergrund statt. Und dann steigt mein Anteil umso schneller, je niedriger die Aktie fällt. Also das ist automatisiert aufgesetzt. Und so viel Geld habe ich gar nicht übrig jeden Monat, dass ich da noch groß Aktien kaufen könnte. Als freier Journalist verdiene ich jetzt nicht so gigantische Summen. Dann würde ich mal so 2000 Dollar irgendwo reintun, vielleicht in einen Blue Chip Wert, der besonders stark gefallen ist. Aber ja, also so viele Spielraum habe ich gar nicht, um ehrlich zu sein, dass ich da jetzt große Summen rumliegen hätte, weil ich immer voll investiert bin. Und so das Einkommen, was ich verdiene, brauche ich auch zum Großteil eigentlich auch auf, weil ich viel im Urlaub bin. Und aber ich reise dann auch mit meinem Computer und arbeite dann nebenher, wenn ich jetzt in Griechenland auf einer Insel bin oder so. Und insofern, also ich habe gar nicht das viele Geld, aber ich würde dann wahrscheinlich so ein Blue Chip kaufen, je nachdem, was gerade am meisten gefallen ist.
Und auf der Liste, was da drauf steht, meine ich eher mehr, hast du dann entsprechende Kennzahlen, die du dann dir anschaust? Wenn ja, welche Kennzahlen sind es? KGV, PEG, KBV, Cashflow-Kennzahlen oder kaufst du einfach Blue Chip, der gerade gefallen ist?
Ja, ich kaufe dann Blue Chips und gucke mir diese ganzen Kennzahlen dann natürlich auch an, die du alle erwähnt hast, aber da gibt es jetzt nicht eine ganz spezielle. Ich finde ein Kurs-Buchwert-Verhältnis finde ich interessant, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Dividendenrendite, KGV auf jeden Fall. Aber man muss dann immer die Krise berücksichtigen. Wenn ich jetzt in der Krise bin, dann sind die KGVs extrem hoch, weil in dem Krisenjahr wird wahrscheinlich weniger Geld verdient oder gar keins. Ja, da muss man dann immer nachschauen, ob die Kennzahl in dem Moment auch Sinn macht. Und wir haben ja in Deutschland auch tolle Werte im DAX und so. Man muss ja nicht nur nach USA schauen, sondern vielleicht auch kann man sich DAX-Werte anschauen.
Hallo, ich habe eine Frage zu deinen Überfliegeraktien, also die Netflix und die CVS. War das reiner Zufall oder hast du dir die damals rausgesucht, auch schon im Hinblick drauf, so, oh, ich habe da vielleicht so eine Perle und ich rechne damit, die könnte vielleicht mal aufs 10-fache oder 100-fache steigen?
Also, dass es so stark steigt, habe ich nicht gewusst, aber ich habe gewusst, dass da schon eine Unterbewertung stattgefunden hat. Die Netflix war eingebrochen um 70%, die hatten keine Schulden. Das war der weltgrößte Filmverleiher und die haben das Streaming aufgebaut und da habe ich gewusst, warum ist die so niedrig, weil ich habe die verglichen mit HBO, die waren damals privat und da gab es auch Bewertungen, da gab es Investoren, die da investiert haben und die waren viel höher von der Bewertung, ein Zigfaches, das hat keinen Sinn gemacht, warum Netflix damals so eingebrochen ist. Auf dem Weg nach unten wird auch dann durch Panik übertrieben und deswegen habe ich gewusst, die ist günstig. Und das macht keinen Sinn, die war nicht konkursbedroht, das war ein starker etablierter Weltmarktführer. Und die haben diese DVDs damals versandt mit der Post, und die hatten einen gigantischen Abo-Stamm und haben das ausgebaut und haben gesagt, wir machen das Streaming noch größer. Und da war so eine Umbruchphase, wo dann auch Abonnenten verärgert waren, aber der Absprung von den Abonnenten war nicht so groß. Und bei ZDS Eventim habe ich damals einen Artikel gelesen im Handelsblatt und das war so eine euphorische Beschreibung von dem Vorstandschef und Großaktionär. Und da stand dann drin, dass der schon als Schüler die Schülerband toll gemanagt hatte und er hätte Connections der Klaus-Peter Schulenberg zu den Rolling Stones und das wäre der geniale Manager und er hat so viele Ideen und das war so euphorisch, dann dachte ich, Mensch, das ist ja echt also ein Wahnsinnstyp und da habe ich 2500 Euro investiert und heute sind es 15.000% mehr. Das ist gar nicht so lange her, also ja, der hat es immer weiter ausgebaut, Zukäufe gemacht. Und im Ausland, der Schweiz, Italien, überall Konkurrenten geschluckt und Synergien gefunden. Und ja, der macht das super geschickt. Der vermarktet auch Olympiaden, Weltmeisterschaften mit seinem Ticketsystem, weil das so stabil ist und die Software so gut ist. Also echt, echt genial. Und das war damals in dem Artikel eigentlich schon drin gestanden. Das war fantastisch.
Wie würdest du das beurteilen, wenn man jetzt Aktien in einem Tief kauft? Dann hat man ja große Wachstumschancen. Aber für Personen, die jetzt zum Beispiel eine reine ETF-Basis haben, siehst du da auch langfristig auf 20, 30 Jahre gesehen so Renditeerwartungen, wie wenn man in Einzelaktien investieren würde?
Also die meisten, da gibt's ja auch Studien zu, die schneiden mit ETFs besser ab, weil man dann auch halt Fehler vermeidet. Und insofern ist also die ETF-Strategie eigentlich total clever und einfacher und relaxter, du hast eine breite Streuung, geringe Kosten, aber den Ausreißer wirst du nicht haben, klar, den nach extremen Ausreißer nach oben, aber du vermeidest halt extreme Risiken, also finde ich eine super Sache, man muss nicht unbedingt Einzelaktien haben.
Ja, hi Tim. Folgende Frage, die bei mir jetzt gerade aufkam. Du meintest gerade, dass du deine Dividenden immer direkt reinvestierst in genau den gleichen Wert, was man ja schon durchaus als interessante Strategie bezeichnen kann. Wartest du in diesen Fällen eine gewisse fundamentale Bewertung, technische Analyse, irgendetwas ab, bevor du wieder reinvestierst oder sagst du, das läuft direkt zwei Tage später direkt in den Wert wieder rein?
Richtig, sofort zurück, ja.
Okay, das heißt ungeachtet jeglicher ja, Chance, Risiko, sonst irgendwie.
Ja.
Das ist einfach für dich ein Teil von dieser Buy-and-Hold-Strategie irgendwo auch, dass du eben sagst, okay, die Unternehmen, die ja im Normalfall dann entsprechend fundamental eh schon sehr, sehr stabil sind, werden von dir einfach ja immer weiter gesteigert.
Richtig, ja, das ist so ein Schneeball, weil die genau die zahlen halt gut Dividende und dann kriege ich immer mehr Aktien. Das ist halt eine Lawine, die dann entsteht. Zum Beispiel Bank of America, da fing ich ganz klein an und das ist jetzt eine meiner größten Positionen geworden, auch durch dieses DRIP Dividend Reinvestment Plan, weil die Dividendenrendite damals hoch war. Ich habe in der Finanzkrise die Banken gekauft, die Bank of America, ganz aggressiv, fast nur die Bank of America, einige Jahre nur die gekauft und die ist jetzt so groß geworden, wird jetzt immer größer durch diese DRIP-Pläne. Also und die sind kostenlos, das ist automatisiert, da muss ich gar nicht nachdenken, das ist auch eine feine Sache, diese automatischen Sparpläne, da macht man, dann stellt man sich selbst kein Bein und dann vergisst man es und hat irgendeinen hektischen Tag oder es passiert dann einfach und dann geht das rein und das ist das Beste eigentlich, so bequem, automatisiert. Dann hast du einen Cost-Average-Effekt. Ja, so habe ich's.
Okay, danke. Ich hätte noch eine Frage. Ja? Ganz anderes Thema. Kam jetzt heute auch noch nicht wirklich auf. Du sprichst die ganze Zeit hier über gewisse Werte. Ich habe jetzt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, noch keinen China-Wert da dabei gehabt. Jetzt wäre meine Frage, hast du China-Werte im Depot? Wie siehst du diese große Schlucht bei den Anlegern zwischen China ist eine Riesenchance und da ist ganz viel Potenzial und auf der anderen Seite natürlich schon irgendwo das ja politische Risiko, einfach dass da sehr, sehr viel Machtspielerei ja auch irgendwo mit im Spiel ist.
Ja, ich habe Alibaba, die einzige Aktie aus China in meinem Depot und sonst überwiegend USA und dann noch einen großen Teil Deutschland und das war's eigentlich. Ich habe mich konzentriert eigentlich auf Amerika, weil da sind die Weltkonzerne und die verkaufen ja auch alle weltweit nach Lateinamerika. Die Coca-Cola ist in fast jedem Land der Welt, außer ich glaube in Kuba und wo sind sie? Nordkorea. Sonst sind sie überall. Also du kannst auch in die Märkte investieren, indem du die großen US-Konzerne oder die großen deutschen hast.
Ja, hallo Tim.
Hallo.
Ich habe mal eine Frage, und zwar geht es mir um deine Meinung zu Berkshire Hathaway. Da ist es ja jetzt so, dass am Ende des Jahres der gute, liebe Warren Buffett aufhört und an Greg Abel abgibt. Was denkst du, wie wird sich das bemerkbar machen in der Aktie, in dem Management, im weiteren Verlauf? Glaubst du, dass da die Strategie irgendwie sich ändert oder ob das einfach so weiterläuft, als wäre nichts passiert?
Wahrscheinlich läuft es so weiter, als wäre nichts passiert, weil er bleibt ja auch noch im Aufsichtsrat. Ich glaube, Chairman wird da Warren Buffett, und er wird ja die großen Entscheidungen wahrscheinlich mitfällen und die Strategie beibehalten. Dann sind seine Kinder involviert und die ganzen Aktionäre, die er hat, schon über die lange Zeit, die dabei sind, die passen dann auch auf. Und er wird wahrscheinlich wenig geändert an der Strategie. Das Problem ist, dass viele Cash, die 340 Milliarden oder so, die ständig mehr werden, und vielleicht fangen die dann doch an, eine Dividende auszuschütten, kann ich mir vorstellen. Hat ja bei Meta auch geklappt im letzten Jahr, und bei Alphabet, das sind ja auch im Grunde so Holding-Firmen mit viel Cash. Irgendwas musste ja machen mit dem Geld, und keine Ahnung, was passiert, aber wahrscheinlich wartet er auch noch auf eine Krise, auf einen Crash oder und muss irgendwo das Geld auch investieren, sinnvoll. Aber momentan kriegt er noch ordentliche Anleihenrenditen. Und wir müssen abwarten, aber ich glaube, da wird sich wenig ändern an der Gesamtstrategie, weil das ja schon gut war bislang. Aber eine außergewöhnliche Rendite werden die wahrscheinlich auch nicht mehr bringen können, weil die so groß sind, und das gibt er ja selbst zu. Ja, vielleicht so werden die laufen wie der Index an sich. Und früher sind sie um 20% im Schnitt gestiegen, und jetzt ist es halt deutlich weniger geworden, sind wir nur noch im S&P-Schnitt so.
Ja, Tim, was sind denn deine Inspirationsquellen für neue Investments? Also wo schaust du denn danach oder wo guckst du dir das an?
Ja, ich lese halt das Wall Street Journal, das Barron's Magazin als mal, oder Investor Business Daily, das mit Wachstumswerten ein Magazin, eine Zeitung, die einmal in der Woche rauskommt. Dann gehe ich auf Konferenzen, auch auf Hedgefonds-Konferenzen. Dann schaue ich Yahoo Finance auf YouTube, alles, was es so gibt. Und ich schaue mir als Charts an, Ad-Hoc-Meldungen kann man sich auch anschauen. Und ja, ich lese die Tagespresse, und das ist so das, was ich mache, ja.
Mal kurze Frage, hast du schon jemals Aktien auf Kredit gekauft?
Auf Kredit?
Ja.
Ja, ganz am Anfang, als ich da noch jung war, ich habe auch mal spekuliert und hatte auch mal so Optionen und so. Und das habe ich aber, das mache ich nicht, weil sich da durch die Kosten, das lohnt sich nicht, weil du zahlst ja für so einen Wertpapierkredit auch 6, 7, 8% oder so in den USA. Und wenn du dann überlegst, dass du eine Rendite machen kannst von 9 oder 10%, das lohnt sich nicht, ja. Ist auch sehr riskant.
Ja, ich meine, so kurze Crashphasen, was wir jetzt hier hatten, so Anfang April, da hatte ich es mal ein bisschen so ausprobiert, hat es ganz gut funktioniert, weil du davon ausgehst, der Markt ist aktuell offensichtlich ein bisschen unterbewertet. Sagst du dir diesen Schnaps und Hund, nimmst du mit und gehst davon aus, du kannst den Kredit hoffentlich zügig wieder zurückzahlen, und dann hast du eine relativ hohe Rendite in kurzer Zeit erwirtschaftet.
Ah,
du, das ist wieder Spekulation, ne? Wie du wieder sagst.
Ja, das könnte dann eine schwere Krise werden, und dann im schlimmsten Fall haben wir einen Crash. Und dann verlierst du 50% von deinem Depot, und die Bank kann dich dann auch liquidieren. Also es ist auch eine gefährliche, brisante Sache, wenn es eine ganz schlimme Krise gibt. Mhm. Ja, ist mir ja nicht wert, das dann zu riskieren.
Ja, ich verstehe.
Und du musst auch immer an die Kosten denken. Du zahlst da Kosten an die Bank. Die Bank gewinnt im Grunde immer, und du gibst denen ein Zusatzgeschäft. Das brauchst du eigentlich gar nicht machen, wenn du langfristig investierst. Geld, das du übrig hast, und dann schläfst du auch besser. Also ja, entspannt investieren ist, glaube ich, irgendwo besser, ja.
Du kannst ja kurzfristig noch einen Renditesprung mitnehmen, ne?
Ja, kurzfristig ja, aber man weiß nicht, wohin die Reise geht, gell? Ja.
Zum Thema Krise als Chancen, gibt es Kriterien oder nach welchem, vielleicht auch einfach nur Bauchgefühl, entscheidest du, diese Aktie ist jetzt auf einem kaufenswerten Niveau, oder ich greife doch ins fallende Messer und es geht noch sehr viel tiefer runter?
Das kann auch passieren. Ja, das weißt du alles im Grunde gar nicht, aber... Ja, zum Beispiel sind die Krisen ja auch immer so themenbezogen. Wir hatten die Finanzkrise, dann sind vielleicht Banken interessant. Und die Regierung wird ja kaum die Banken fallen lassen, die Großen. Die haben ja auch alle gestützt und gerettet. Das Gleiche war dann, wir hatten dann die Pandemie, und da sind dann zum Beispiel auch Firmen gerettet worden. Und wenn du dir immer so themenbezogen, vielleicht die Airlines haben dann Kredite bekommen von der US-Regierung, die United Airlines, die Delta, die haben alle Gelder bekommen. Insofern, die haben sich fantastisch wieder erholt. Also immer so die Krisen, die dann gerade die Themen, die bestimmte Branchen dann in den Keller reißen. Irgendwann, wenn die Pandemie auf dem Höhepunkt ist, dann weißt du, kann das dann noch tiefer gehen, wenn die schon um 60-70% eingebrochen ist. Also ja, aber natürlich kann es weitergehen. Und, aber wenn der Staat sagt, wir retten die, ist es unwahrscheinlich, dass die dann pleite gehen, weil so eine ganze Branche kaputt zu machen, das wäre ja auch ein enormes Risiko. Die Leute wollen ja wieder reisen. Und
die Kernüberlegung ist dann sozusagen, mir kommt es gar nicht darauf an, ob sie noch um weitere 10% fällt, sondern im Prinzip, ich schaue, in 20 Jahren gibt es das Unternehmen noch und dann steht sie besser.
Ja, richtig, weil den genauen Tiefpunkt, den kennt man nicht, den erwischt auch keiner. Und du sitzt das einfach aus und denkst, meine Güte, jetzt nochmal 10% nach unten. Dann kaufe ich vielleicht noch ein paar zu, aber so viel Geld hätte ich jetzt auch nicht. Aber dann mache ich dann nochmal 1.000 da rein oder 2.000. Ja, ich gucke mir das an, aber das kannst du nie genau am Tiefpunkt erwischen. Das kann dann noch sehr mürbe sein und du kannst dich dann ärgern ein Jahr lang und denkst, meine Güte, das war ja, die haben alle gesagt, das ist doof, das zu machen und die haben recht gehabt, aber das erholt sich alles wieder. Ja, die großen Konzerne in der Regel erholen sich immer wieder, weil da auch eine Grundnachfrage ist. Ja, die Leute verreisen gerne. Das ist einfach so, ja. Wird sich auch wenig ändern. Und dann gibt's auch noch sogar noch einen Nachholeffekt, weil die Leute konnten 3 Jahre nicht reisen oder 2 Jahre und dann ist umso mehr der Bedarf, dann auf so ein Kreuzfahrtschiff zu gehen oder die Welt zu sehen.
Darf ich noch eine zweite?
Ja.
Vielleicht so Unternehmen, die früher mal marktbeherrschende Positionen hatten, wie eine Nokia, als die Handys aufkamen oder BlackBerry oder ähnliches. Waren das Positionen, wo du auch investiert warst und wo man dann sagt, in 20 Jahren sind sie jetzt nicht mehr so marktführend und ich gehe mal raus? Oder also es waren ja auch marktführende Unternehmen, die es heutzutage nicht mehr sind.
Ja, das verändert sich, klar. Aber du hast so Firmen, die waren früher mal ganz oben auf der Liste, sind immer noch weit oben. Die letzten Jahrzehnte zum Beispiel eine Exxon, eine Chevron. Aber klar, da gibt's Firmen, die fallen dann runter und das gehört mit dazu, aber du kriegst dann deine Dividende noch und die bleiben bei mir im Depot und natürlich ungeschickt, aber was willst du machen? Wir wissen das nicht, gell? Aber das gehört auch mit dazu.
Sind wir jetzt eigentlich in einer Krise? Also Hintergrund ist, vor 3-4 Wochen war ja irgendwie Weltuntergangsstimmung und jetzt ist der DAX ja fast wieder auf Rekordniveau. Und aber wenn man das Weltgeschehen betrachtet, würde ich schon sagen, dass man in einer Krise ist. Irgendwie ist es jetzt eine merkwürdige Krise. Damals bei Covid konnte man das ja einschätzen. Handel wurde eingestellt, Wirtschaft schwierig. Das war für mich natürlich eine klar erkennbare Krise, aber jetzt hat man einen sprunghaften Präsidenten. Morgen erzählt er wieder was anderes, als was er gestern erzählt hat. Ich kann die Zeit irgendwie ganz schlecht fassen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt eine Krise oder ist es jetzt einfach so eine Phase, die so langsam verläuft, steht demnächst durch KI vielleicht wieder ein Push nach oben an. Ich kann die Zeit momentan absolut nie einschätzen.
Nein, wir haben schon so eine Konjunkturabkühlung. Die Leute haben zu kämpfen mit der Inflation. Und die Unternehmen berichten alle von schwachen Absatzzahlen, Konsumwerte, Lebensmittelbereich, Restaurantketten, die sagen, alles ist schwierig geworden, wenn du dir anschaust, zum Beispiel Nike und so. Oder
aber der DAX und diese Indizes stehen ja gar nicht so schlecht da. Das widerspricht dem ja irgendwo ein bisschen.
Ja, weil die Börse schaut nach vorne und die weiß, der Trump muss sich einigen mit seinen Zöllen, weil das funktioniert sonst nicht. Da kann er nicht die USA abschotten komplett. Das wäre eine Katastrophe. Und die wissen, okay, da werden im Hintergrund Deals ausgehandelt, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. Okay. Und wo beide dann doch wieder profitieren und beide ihr Gesicht wahren. Und dann sind es vielleicht 10% Zoll aus USA und nicht 140% oder so. Also ich glaube, das nimmt die Börse vorweg und dass da eine Einigung kommt. Aber es gibt immer noch Werte, die ziemlich stark gelitten haben, wenn du dir die verschiedenen Konzerne anschaust und so. Und andere haben sich schon gut erholt, klar. Also muss man im Einzelfall.
Eine Firma wie Rheinmetall, die ja quasi Riesengewinner ist, die pusht das natürlich auch nach oben dann.
Richtig, ja, Rheinmetall, genau. Das muss dann auch, dann gibt's dann wieder Leute, die sagen, möchte ich nicht kaufen, ist so eine Sündenaktie, Kriegsaktien will ich nicht haben. Muss dann auch jeder selbst entscheiden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das noch kaufen würde. Wenn wir dann eine Friedensverhandlung haben, keine Ahnung, ob die kommt oder nicht. Ja. Es gibt, klar, Aktien, die jetzt außergewöhnlich gut gelaufen sind. Auf jeden Fall, ja. Wir wissen das alles gar nicht. Das meiste ist absolut unbekannt.
Ich meine, Krise, die haben wir schon, aber das ist, wenn man das im Moment so hört, was im Moment alles vererbt wird und sowas, die Gelder. Also die Leute haben wahrscheinlich genug Geld und stecken das da auch tatsächlich rein. Nein. Und also so wie ich das in der letzten Zeit mitbekommen habe, auch im Fernsehen, scheint da doch tatsächlich Geld ziemlich locker zu sein
in ja, dem Bereich. Ja, du musst ja auch
stecken die da auch rein.
Ja, richtig. Du musst ja das Geld auch irgendwo investieren, genau. Wenn du vermögend bist. Genau. Wenn du dir die Milliardäre anschaust, die haben das alle investiert am Aktienmarkt überwiegend.
Genau.
Ja.
Nein. Also Deutschland ist kein armes Land, muss man sagen. Also wir sind schon gut auf der Höhe, glaube ich schon.
Deutschland ist ja weltweit.
Ich glaube, die meisten federn das auch schon durch ihre Vermögen schon gut ab. Nein. Also das, was... Nein, auch wenn wir 13 Millionen Leute haben, die im Armut leben, nein, aber irgendwo wird das abgefedert, ne, in gewisser Weise. Nein. Oder geht fast unter, muss man sagen.
Wir haben in Deutschland aber nicht so viele Aktionäre im Vergleich zu anderen Ländern wie Großbritannien und USA und Australien und so. Ich glaube, die sind mehr kapitalmarktorientiert, weil du mehr Rendite kriegst und die scheuen das Risiko nicht so stark. In Deutschland ist noch mehr Versicherungsdenken, Risiko, Avoidance und so.
Mein Bruder zum Beispiel, der macht das so, der hat in Aktien investiert, die hauptsächlich die USA betrifft. Nein, also und der scheint auch ganz gut mit zu fahren.
Ja, ist ein großer Markt.
Ja, genau.
Und der ist auch stark orientiert an diesen ganzen kapitalistischen Themen. Du hast viel Freiheit, weniger Bürokratie
Also ich habe selber auch Aktienfonds, habe ich. Nein. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe im Moment die letzte Zeit ganz schön Gewinn gehabt. Nein. Und auch einiges an Ausschüttungen, aber das ist jetzt durch die Krisen auch jetzt ein bisschen zurückgegangen. Also man merkt, das geht auf und ab so ein bisschen.
Ja, das sitzt mal einfach aus und lehnt sich zurück und regt sich nicht auf und lässt sich nicht verunsichern. Weil das geht langfristig einfach immer weiter nach oben. Das ist einfach so, ja.
Bitcoin bist du immer noch nicht drin?
Nee, habe ich nicht. Habe ich verpasst und weiß auch nicht, ob ich das noch mache, ja.
Aber wenn man hier rumläuft, wie viele, wie religiös das ist, die sind total davon überzeugt und es gibt nur das und trotzdem bleibst du kalt.
Ja, du kannst ja nicht überall, du kannst ja nicht bei jedem Trend dabei sein und es ist nicht so mein Ding. Ich kenne mich da in dem Bereich der Aktien aus und ich analysiere die und was soll ich mich da noch in ein anderes Thema einarbeiten. Also man hat dann auch oft so dieses Fear of Missing Out, haben viele Leute und dann kaufen sie auch oft auf einem historischen Hoch. Und das ist der ungeschickteste Zeitpunkt, wenn man dann der Nachbar erzählt, ich habe Bitcoin und hat da viel Geld verdient und also das ist, ich gönne denen das und das ist auch okay so, aber ich muss da nicht bei jedem Thema dabei sein und ich habe auch Nvidia verpasst und eine Tesla verpasst, aber man kann nicht überall dabei sein, also es ist zu viel einfach, ja. Ist auch vollkommen in Ordnung, wenn eine Tesla läuft und das ist auch okay, ja, also kein Problem für mich.
Hallo Tim, ich habe noch eine Frage. Machst du eine technische Analyse, wenn du in eine Aktie einsteigst?
Ja, ich gucke mir so die langfristigen Kursverläufe an. Die sagen ja schon viel aus über so eine Firma. Wenn du jetzt guckst, so 30 Jahre lang, so Coca-Cola, Pepsi und so. Mhm. Das sieht man ja schon, das läuft fantastisch.
Also du nimmst schon den großen Zeitraum und nicht ein Jahr, oder?
Ja, nicht so ein Jahr, weil das hat wenig Aussagekraft. Aber man sieht dann an diesen langfristigen Charts, dass die Leute das Leitungswasser ist zu langweilig zu trinken. Das macht keinen Spaß. Man hat da gerne was Süßes oder irgendwas mit einem Geschmack. Das sieht man, das explodiert. Gell? Das, ja.
Und beachtest du Saisonalitäten? Weil manche Aktien, die steigen ja nur in bestimmten Monaten ziemlich stark an.
Also ich vermeide dann immer, gerade wenn es so stark nach oben gestiegen ist. Ich mag halt immer, wenn so eine tolle Aktie halt gefallen ist und wenn es gerade vielleicht auch in einer Krise ist oder in einem Umbruch oder so, ja.
Also du hast nicht so ein Programm wie Seasonex, wo du schaust,
da
kann man einsteigen.
Ja, habe ich nicht, nee.
Welche Aktien kommen bei dir gar nicht in Frage? Also woran merkst du, dass du da irgendwie ein schlechtes Gefühl hast und dass die Stimmung oder dass die Geschichte nicht stimmen kann, die dir erzählen?
Ach so, die Geschichte, ja, so ganz kleine Firmen, da passe ich auf. Ich mache also in der Regel nur so Milliardenkonzerne, so ganz große. Weil so, ja, so Startups, da gibt's auch viele, die erzählen ja eine Geschichte und da gibt's im Biotech-Bereich, das ist extrem riskant, oder im Minenbereich, die haben dann irgend so ein Vorkommen und dann erzählen sie dir, sie fangen dann an, eine Mine zu bauen, aber das ist so teuer, so kapitalintensiv und oft gelingt das gar nicht und die verwässern dann auch, geben ständig neue Aktien aus und so eine klinische Phase in die dritte Phase und dann bis zum Abschluss zu bringen, das kann so eine kleine Firma oft gar nicht bezahlen. Das ist auch extrem schwierig, da grünes Licht zu bekommen. Viele Sachen scheitern einfach. Deswegen nur die ganz großen, meistens Weltmarktführer oder Marktführer in den jeweiligen Ländern. Ansonsten so Rüstungsfirmen fällt mir immer noch ein bisschen schwer zu kaufen, aber das ist ethisches Investieren ist auch nicht einfach. Gell? Ja, okay, da haben wir noch eine Frage.
Hallo.
Hallo.
Du lebst ja in den USA. Ja. Bleibst du auf Manhattan oder in den USA investiert oder investierst du auch nach Deutschland oder nach Japan, Asien oder so weiter?
Ja, das ist gar nicht so leicht bei meinem Broker. Ich könnte zum Beispiel jetzt gar nicht so eine deutsche Aktie kaufen. Also nur die per ADR gehandelt werden, das ist kompliziert. Die ganzen Verwahrsysteme sind anders. Aus dem Grund kaufe ich die großen US-Konzerne in der Regel.
Du könntest ja auch einen deutschen Broker holen. Das wäre ja auch relativ einfach. Ja. Nicht mit V1K, aber...
Ja, also ich war bei Consors und die haben mich rausgeworfen. Nee, weil die wollen keine Kunden in den USA haben, weil die haben so ein Datenabkommen und das ist so kompliziert und teuer wahrscheinlich. Hat sich für die nicht gelohnt. Da haben sie gesagt, ich müsste umziehen. Und dann haben sie mich rausgeworfen. Dann bin ich zu Charles Schwab umgezogen. Das war auch teuer, weil die muss die ganzen deutschen Wertpapiere so transferieren in ein anderes Verwahrsystem. Und da hat pro Position, die ich umgezogen habe, hat das einiges gekostet. Ich weiß gar nicht mal, wie viel, vielleicht $60 oder $80. Das war ziemlich teuer, ja. Das war nervtötend. Insofern mache ich das jetzt momentan. Also ich habe gar nicht vor, in Deutschland Aktien zu kaufen. Ist ein bisschen komisch, gell? Die Märkte sind doch ein bisschen abgeschottet.
Mich würde einfach mal interessieren, was sind so deine finanziellen Ziele noch? Weil du hast ja jetzt schon ein riesiges Portfolio. Ich glaube, viele Leute wünschten sich, das irgendwann mal zu haben. Und das ist die Frage, was will man noch erreichen?
Ja, also ich möchte das weiter ausbauen, so wie es ist, einfach stehen lassen. Ich füge jetzt auch nicht mehr so viel dazu, weil ich habe es auch jetzt nicht übrig, weil ich das meist jetzt auch ausgebe. Insofern ist das einfach so eine Buy-and-Hold. Mein Depot ist so ein Buy-and-Hold-Depot. Und das soll eigentlich für einen guten Zweck dann irgendwann dienen. Vielleicht für Naturschutz oder so. Ein Teil soll vererbt werden, aber ja, das ist so, wie es ist, so bleibt's und da wird sich auch nichts groß verändern. Ja, haben wir denn sonst noch Fragen? Ja, ich glaube, dann sind wir auch ziemlich durch. Ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen, vielen Dank für die tollen Fragen und gerade für die Jüngeren finde ich das toll, was die Chancen dir bieten an der Börse und wenn man da jung anfängt, da kann man sich ein gigantisches Depot aufbauen, wenn man einfach viel Geduld hat und ein bisschen Fingerspitzengefühl und das einfach mal versucht. Es ist der Wahnsinn, ich habe das damals auch nicht gedacht, dass das Depot so groß wird. Durch den Zinseszins ist einfach ein Wahnsinnsgeschenk und die Börse ist das Beste für dein Geld, wenn man das vergleicht mit anderen Assetklassen, mit Immobilien, Gold, Rohstoffen, was man alles noch hätte an Alternativen, bietet dir die Aktie das beste Potenzial langfristig. Also das sollte man sich nicht entgehen lassen.